Herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast mit Friederike und mir. Heute begrüßen wir Carly aus Köln von Plastic to Beans. Hallo Carly.
Hi ihr Lieben.
Carly, Plastic to Beans. Wie passen Plastik und Kaffee zusammen? Was steckt denn dahinter bei euch?
Genau, also wir sind Plastic to Beans, wir machen nachhaltigen Handel und Entwicklungszusammenarbeit mit Äthiopien in den etwas unterschiedlichen Bereichen Kunststoff, Recycling und Kaffee. Und tatsächlich, also in Äthiopien wollen wir Kunststoffrecycling stärken über einen Wissens- und Technologietransfer. Und weil es aber in Äthiopien zu wenig US-Dollar gibt, tauschen wir dieses Wissen, diese Technologie nicht gegen Dollar, sondern gegen fair gehandelten Bio-Kaffee, den wir in Deutschland dann verkaufen und mit den Erlösen auch unsere Entwicklungszusammenarbeit in Äthiopien finanzieren. Das kommt daher, dass mein Mitinitiator Abi und ich, wir beide aus dem Kunststoffbereich kommen. Ich bin promovierter Chemiker, also Polymerchemiker, Kunststoffchemiker. Und mein Partner Abi ist Kunststofftechniker, ist auch gebürtiger Äthiopier. Und genau, das Ganze ist entstanden, weil wir uns im Schwimmbad kennengelernt haben, als unsere Kinder zusammen gespielt haben und wir darüber ins Gespräch gekommen ist. Abi kommt ursprünglich geboren aus Äthiopien, ist in Stuttgart aufgewachsen und hat da Kunststofftechnik gelernt. Und war schon ein paar Jahre im Bereich kunststoffverarbeitende Maschinenexport nach Äthiopien unterwegs und hat halt so ein bisschen erzählt von den, was halt so in Äthiopien so abgeht, was die Herausforderungen sind, dass es halt super schnell wächst, dass der Kunststoffsektor mit 20% teilweise jährlich gewachsen ist und dass aber das Recycling überhaupt nicht mitkommt. Und da war dann unser Ansatz, dass wir eigentlich Technologie dorthin bringen wollten, wo sie am meisten gebraucht wird. Und es war dann in dem Fall Kunststoff-Recycling-Technologie nach Äthiopien, also aber auch nicht nur Äthiopien, sondern letztlich ist die Vision, das auch allgemein einfach Entwicklungs- und Schwellenländern leichter zugänglich zu machen.
Genau. Kannst du vielleicht erklären, was diese Technologie ist und warum ihr, wie seid ihr denn darauf gekommen, das mit Kaffee zu verbinden?
Ah ja, genau. Also wir sind halt relativ am Anfang, haben wir uns gedacht, okay, wir können jetzt einfach, haben wir so geguckt, was ist in Äthiopien schon vorhanden. Da bin ich 2018 zum ersten Mal nach Äthiopien gereist, auch mit Kontakt zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und dem BNZ. Da wurden wir von den EZ-Scouts vermittelt, quasi an die richtigen AnsprechpartnerInnen vor Ort. Und dadurch haben wir tatsächlich auch relativ schnell einen Auftrag von der GIZ bekommen, um eine Gesamtübersicht zu schreiben über den Recycling-Sektor. Wir haben aber auch gleichzeitig auch mit Gesprächen, zum Beispiel mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft, sind wir schnell auf diese Devisenproblematik gestoßen. Also dass es halt zu wenig ausländische Währung gibt, um halt aus dem Ausland Sachen einzukaufen, unter anderem eben auch die Technologie dafür. Was aber Äthiopien statt US-Dollar hat, ist einen der besten Kaffees der Welt und sehr, sehr schöne Anbaugebiete, tolle Leute, die das anbauen und also eben auch ja großartige Kaffees. Und da haben wir tatsächlich die Möglichkeit auch genutzt, auch auf diesem Zweig einen positiven Impact zu erzeugen. Und zwar kaufen wir den Kaffee bei Kleinbauern und Bäuerinnen direkt ein und zahlen den Leuten vor Ort eben auch einen sehr, sehr guten Preis dafür und erhalten aber auch sehr, sehr gute Qualitäten dafür. Also das Prinzip ist ein bisschen anders als beispielsweise bei Fairtrade. Fairtrade zahlt eigentlich für die gleiche Kaffeequalität ein Stückchen mehr und wir zahlen letztlich deutlich mehr und erhalten aber auch deutlich bessere Qualitäten dafür. Genau.
Mittlerweile sind wir ja tatsächlich so richtig drin, habe ich das Gefühl, Friederike. Für uns ist ja auch so das Thema Wertschöpfung mittlerweile auch so ein Thema geworden, weil wir das immer mehr auch gehört haben, also von anderen Produkten auch so gerade im Lebensmittelbereich. Heißt es dann auch, dass die Wertschöpfung praktisch jetzt vom Kaffee dann tatsächlich in Äthiopien dann auch geschieht? Ist das bei euch dann auch so?
Also in dem Fall versuchen wir die Wertschöpfung im Kaffeeanbau zu erhöhen. Es gibt andere Ansätze, zum Beispiel so von Solino-Kaffee, die dann die Wertschöpfung im Bereich der Röstung nach Äthiopien bringen. Das funktioniert letztlich aber auch nochmal mit einem anderen, also das würde zum Beispiel mit unseren Kaffees nicht gehen, weil die halt sich im Specialty-Coffee-Bereich befinden. und halt möglichst schnell nach dem Rösten bei der Kundschaft landen soll, damit die Qualität eben auch erhalten bleibt. Also es wäre gut, wenn man nach dem Röstprozess den Kaffee innerhalb von maximal 6, lieber 3 Monaten aufbraucht, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum 12 Monate ausgibt. Aber nach 12 Monaten hat man dann doch schon, also der ist jetzt nicht total schrecklich danach, ne? Aber also wenn man den wirklich genießen will, wenn man wirklich auch, also das mehr, das man am Geld ja auch ausgibt, erleben will, dann sollte man den möglichst schnell nach dem Rösten auch genießen können. Und genau, dadurch können wir das nicht in Äthiopien rösten lassen, weil einfach die Lieferzeiten, insbesondere jetzt zu diesen Zeiten, massiv hoch sind. Dann ist das Ding schon mal 2, 3 Monate einfach nur auf dem Seeweg unterwegs. Und Fliegen ist auch keine Alternative, weil die Transportemissionen einfach das Zehnfache sind von einem Schiffstransport. Und das komplett unserer Nachhaltigkeit widersprechen würde. Genau. Dementsprechend geht es auf jeden Fall darum, die Wertschöpfung nach Äthiopien zu bringen. Tatsächlich kommt auch ähnlich viel an bei den, also im Land, wie wenn man es vor Ort rösten lassen würde. Und aber auch beim Wissens- und Technologietransfer geht es ganz, ganz massiv darum, die Wertschöpfung nach Äthiopien zu bringen, weil es aktuell zum Beispiel so ist, also wir haben jetzt als aktuellstes Projekt, dass wir das erste PET-Recycling, Food-Grade-PET-Recycling in Äthiopien gerade aufbauen mit einem äthiopischen und einem deutschen Partner. Da sind wir gerade in der Planungsphase. Und da ist es tatsächlich auch so, dass momentan so die einkommensschwächsten 1% auf der Straße die PET-Flaschen einsammeln und dann, also im besten Fall werden die gesammelt, geschreddert, gewaschen und exportiert, um dann wieder neue PET aus dem Ausland einzukaufen. Aber das ist eben eine lineare Wirtschaftung, da kein Kreislauf. Und um diesen Kreislauf zu schließen, braucht es eine gewisse Technologie, die heißt Solid-State-Polykondensation. Damit kann man eben sowohl die toxischen Stoffe aus dem Material wieder herausziehen, die sich da eventuell gesammelt haben, also teilweise Abbauprodukte oder eben auch Verunreinigungen, wenn die Sachen von der Straße aufgesammelt werden. Aber gleichzeitig sind die Polyester auch so ziemlich die einzigen Kunststoffsorten, also PET, bei denen sich die Kettenlänge im Festzustand wieder verlängern lässt, weil die Chemie dahinter so einfach vonstatten geht. Und genau, dadurch ist ein theoretisch unendliches Recycling möglich. Also natürlich hat man Stoffverluste, aber bei Papier, aber auch bei anderen Kunststoffsorten werden die Kettenlängen bei jedem Recyclingprozess, bei jeder mechanischen oder thermischen Beanspruchung einfach immer ein bisschen kürzer. Und das Material dadurch verliert einfach dadurch an Qualität und kann nicht mehr in dem Bereich eingesetzt werden, aus dem es mal kam. Und das ist eben beim PET anders. Und dadurch kann man halt die Wertschöpfung, Und dadurch kann man, also das führt eben dazu, wenn man das vor Ort schließt, kann man das Material, den Wert der PET-Flaschen ver-2- bis 3-fachen. Und das kommt dann eben letztlich auch bei den SammlerInnen vor Ort an, also bei diesen einkommensschwächsten 1%.
Also wollt ihr wirklich so eine Art Pfandsystem, wenn ich das jetzt mal so nenne, irgendwie etablieren oder zumindest diesen Kreislauf schaffen, den wir hier auch haben, dass da nicht immer alles raus und wieder reingeschifft wird, sondern sich dann in Äthiopien irgendwie zumindest erstmal bei den PET-Flaschen, dass alles im Kreislauf läuft. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also wir werden jetzt kein Pfandsystem einführen. Das ist schon sehr weit gedacht. Auch in Europa ist Deutschland so ziemlich das einzige Land, glaube ich, also oder eins der wenigen Länder, die so ein Pfandsystem haben, was natürlich zu sehr, sehr hohen Recyclingquoten auch führt. Im PET-Bereich liegen die bei 98% in Deutschland, was auf jeden Fall erstrebenswert ist. Aber es wird schon eine deutliche Auswirkung haben, wenn einfach das Material durch die Technologie oder durch die Wertschöpfung mehr wert ist. Dadurch werden sich einfach auch schon die Sammelquoten erhöhen lassen.
Ja, also ihr macht euch da richtig viele Gedanken. Spannend finde ich natürlich auch jetzt den Ansatz von euch, zumindest in Deutschland, auch dann zu sagen, okay, wir können auf Kunststoff verzichten und haben zum Beispiel Flaschen mit Kaffeebohnen oder mit gemahlenem Kaffee auch. Kann sowas, also jetzt in die Zukunft gedacht, kann sowas irgendwann auch Modell tatsächlich für andere sein, auch in Äthiopien oder auch woanders?
Also tatsächlich, also in Deutschland hat sich das auch die Idee auch so ein bisschen schon verbreitet. Wir sind 2019 mit der Idee mal gestartet, auch Trockenware in also oder Kaffee eben in Mehrweg-Glasflaschen zu bringen. Und das haben sich tatsächlich auch inzwischen schon einige andere Kaffeeanbieter abgeguckt. Ich behaupte jetzt einfach mal dreist, dass wir da die Ersten waren, ohne das jetzt 100% zu wissen. Aber wir waren da schon sehr früh dran und es hat sich über einen bestimmten Accelerator, sagen wir mal so, die Idee so ein bisschen verbreitet. Was wir auch sehr begrüßen.
Na, und da habe ich direkt eine Frage zu. Warum, also ihr recycelt ja Plastik in Äthiopien und du hast ja auch gesagt, was so der Vorteil von dem PET-Material ist. Ich kenne mich jetzt mit Plastik überhaupt nicht aus. Also vielleicht verzichtet ihr hier auf anderes Plastik und nehmt dafür Glasflaschen. Aber warum nehmt ihr hier Flaschen und kein Plastik, wenn man sich das so gut recyceln lässt?
Das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns nämlich auch gestellt. Und die Antwort darauf ist, dass wir bestehende Pfandsysteme nutzen wollten. Also das, was momentan an Pfandsystemen und also an in Deutschland im Kunststoffbereich kursiert, sind hauptsächlich Einwegpfandflaschen. Oder, also ja, es gibt ja eben noch diese dickeren PET-Flaschen. Die Mehrweg-PET-Flaschen, die haben aber das Problem, dass die Öffnung nicht groß genug ist. Das heißt, man konnte da den Kaffee nicht reinfüllen. Und wir wollten auf jeden Fall ein System nutzen, das in einem Pool nutzbar ist, eben um auch da die Transportemission zu reduzieren. Denn also insbesondere ja Glas, also tatsächlich wäre in dem Fall PET eigen oder andere Kunststoffe, also nicht durchsichtige Kunststoffe, muss man dazu sagen, weil die Kaffeequalität unter Sonneneinstrahlung leidet, wären aber tatsächlich das bessere System, weil eben die Transportemissionen damit geringer wären. Aber genau, also die Milchflaschen hatten die perfekte Form, es ist als Poolsystem nutzbar. Man muss darauf achten, dass halt die Transportwege nicht wesentlich höher sind. Also, aber wir haben da auch uns die Lifecycle Assessments mal angeschaut im Vergleich zum Beispiel zu Tetra Paks, was halt so ungefähr den Verpackungen, den Verbundverpackungen, die entspricht, die man im Kaffeebereich braucht, verglichen. Und da haben wir irgendwie dann tatsächlich festgestellt, so im Umkreis von 350 Kilometern um den Apfelort sind die Glasflaschen eigentlich immer günstiger. Und wenn wir sind gerade dabei, auch ein Milch-Mehrweg-Pool-System mit aufzubauen, mit anderen Leuten, die auch im Trockenbereich quasi die Sachen darin abfüllen. Und dann müssen die Sachen nicht mehr zu uns zurück. Und dadurch kann halt die Transportemission auch immer deutlich reduziert werden.
Genau. Danke schon mal an dich für den kostenlosen Chemieunterricht. Also das ist wirklich, also ich merke schon, ich hätte besser aufpassen müssen bei den Kunststoffen. Aber nee, klingt sehr spannend und ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in Chemieunterricht von damals. Ihr werbt ja auch ganz klar mit Impact. Also das würde mich nochmal interessieren. Andere machen das vielleicht nicht so vordergründig oder nicht so, dass sie es so rausstellen. Was sagst du, ist sozusagen der Impact von euch? Also das ist ja schon geschildert jetzt eben auch so, dass ihr vor Ort eben natürlich die Wertschöpfung fördert und so, aber was ist der Impact? Also was ist so der Impact, weil ihr auch den Namen sogar habt auf dem Kaffee bei euch?
Also das liegt daran, dass als unsere Grundmotivation einfach das Schaffen von Impact ist. Also wir sind grundlegend dazu motiviert, die Welt ein Schlückchen noch besser zu machen. Genau, deswegen, also würden wir uns eigentlich auch gar nicht im Vordergrund als Kaffeemarke sehen, sondern wir sind ja eben mit dieser Entwicklungszusammenarbeit gestartet. Am Beispiel von der PET-Anlage, die wir da planen, kann man das ganz gut festhalten. Die soll, ja, also wir hatten so ein bisschen Verzögerungen, Ende 2023, Anfang 2024 soll das Ding dann stehen und laufen. Dann werden etwa 30.000 Tonnen CO2 jährlich eingespart und etwa 16.000 bis 17.000 neue PET eingespart. Das läuft aber auch noch auf weitere Dinge hinaus, nämlich eben auch über die Schaffung von, hatten wir gerade schon, die Schaffung von Wertschöpfung in Äthiopien. Allein in Addis Abeba sind 6.000 Leute etwa im Bereich des Sammelns von Abfällen auf der Straße unterwegs. Das Einkommen von diesen Menschen wird sich auf jeden Fall deutlich erhöhen dadurch. Wir machen Lobbyarbeit vor Ort in Äthiopien. Wir sprechen mit dem Umweltministerium vor allem. Die machen gerade eine neue Policy on Plastics. Und da konnten wir sehr gute Ideen einbringen und die Leute dort überzeugen, dort auch sehr sinnvolle neue Gesetze zu schaffen. Der größte Win, den wir dort erzielen konnten, war letztlich, dass es ab 2023 keine farbigen PET-Flaschen mehr in Äthiopien geben soll. Und vorher war fast alles immer aus blauer Farbe, also aus blauen PET-Flaschen. Was den Hintergrund hat, dass einfach einerseits auch das Material doppelt so wertvoll geworden ist dann dadurch und auch, dass halt diese blaue Farbe im Recyclingprozess im zweiten, dritten Zyklus einfach stört. Solche Sachen. Und dann, dann machen wir, jetzt ist ein EZ-Projekt auch mit den Kaffeebauern und Bäuerinnen vor Ort geplant, sodass wir auch dafür sorgen wollen, dass mehr von der Ernte im Specialty-Coffee-Bereich landen kann und die dadurch auch quasi den Kaffee besser, also mit dem Kaffee auch mehr Geld verdienen können. Wir sourcen immer wieder auch neue Kooperativen mit Fokus eben auch auf soziale Aspekte. Es gibt eine frauengeführte neue Kooperative, da ist der Kaffee gerade reingekommen, den gibt es allerdings aktuell nur bei uns im Kaffee in Köln zu kaufen, aus der Region Kaffa. Das ist eine frauengeführte Kooperative, die einer gesellschaftlichen Minderheit Arbeitsplätze schafft, die sonst eben keine, die so ein bisschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind und sonst eben keine Möglichkeit hätten, Geld zu verdienen. Dann geht das über unsere Verpackungen auch hinaus, also genau, auch im Kaffeebereich wollen wir natürlich also jeder Aspekt unseres Unternehmens ist darauf ausgelegt, so nachhaltig wie möglich zu sein, wie die zum Beispiel die Nährflaschen, aber eben auch die Einwegverpackungen, die wir trotzdem immer noch haben, weil es eben keinen Sinn macht, Glasflaschen über unseren Webshop einzeln durch die halbe Republik zu schiffen, weil es halt einfach die Flaschen mit so viel Verpackungsmaterial schützen müsste, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und die Einwegverpackungen kann man einfach mit sehr wenig Schutzmaterial verschicken, ohne dass die kaputt gehen. Aber auch da haben wir uns ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Wir sind so ziemlich der erste Anbieter, der Monomaterialverpackungen einsetzt, die eben besonders gut recycelbar sind, weil alles von dem Beutel über das Ventil, über das Aromaventil, als auch über den Zipper zum Wiederverschließen, alles aus einem einzigen Material, nämlich Polypropylen, besteht. Das ist von der Interzero mitentwickelt worden. Und so zieht sich das, also das sind jetzt nur so Ausschnitte. Wir haben noch einen Café in Köln, da machen wir kulturelle Veranstaltungen und solche Sachen alles. Also ein Projekt, das heißt Green Cuisine Cologne, da laden wir einmal im Monat die besten vegetarischen und veganen Köche der Stadt zu uns ein und die kommen dann und kochen für uns. Und das gibt aber der veganen und vegetarischen nachhaltigen Küche in Köln einfach nochmal eine Bühne. Das wird dann geteilt. Die Aufmerksamkeit wird jeden Monat auf ein anderes Café gerichtet oder ein anderes Restaurant.
Also ich finde das total interessant. Und ich habe viele Fragen. Aber ich frage erstmal mal die erste. Du hast jetzt ja super viele Bereiche aufgezählt, in denen ihr irgendwie tätig seid, ne? Also einmal seid ihr Expertinnen für dieses ganze Recycling, dann müsste ja irgendwo auch Ahnung von Kaffee jetzt haben. Dann habt ihr noch ein Café, was ja auch nicht, man auch nicht so nebenbei betreibt. Wie kriegt ihr das alles hin? Also wie arbeitet ihr euch da ein oder wo holt ihr euch die Expertise her, um in diesen ganz unterschiedlichen Bereichen auch gut zu sein?
Also Genau, die Expertise im Kunststoffbereich oder auch im EZ, also haben wir mitgebracht, die im EZ-Bereich und das Netzwerk haben wir uns aufgebaut, genauso wie das Wissen im Kaffeebereich, das allerdings halt als Chemiker auch verhältnismäßig einfach geht, wenn man da so, das bildet die Grundlage. Es ist so ein bisschen wie Labor, also so, man hat so sein Kaffee-Extraktionsbett und dann fließt das Lösungsmittel da durch und schöpft man eine besonders gute, gleichmäßige Extraktion. Und solche Sachen. Aber tatsächlich das Rösten, das haben wir ausgelagert. Da arbeiten wir mit einer sehr, sehr tollen Rösterei zusammen, die das als Familienbetrieb macht die unsere Werte total, also mit unseren Werten total übereinstimmen. Also die machen eben auch ganz viel Entwicklungszusammenarbeit in Südamerika schon und werden uns auch in unseren EZ-Projekten in Äthiopien unterstützen. Das ist Mondo del Café. Die sitzen in Trier und Luxemburg. Und dadurch haben wir zumindest das Rösten nicht an der Backe. Und alles andere haben wir uns tatsächlich selber erarbeitet. Es klingt manchmal ein bisschen verrückt, aber ich sag mal so, wir mögen die Herausforderung.
Jens, ich melde schon mal an, ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, ich habe es noch nicht ganz verstanden mit dem Kaffee, weil es keine Dollars gibt. Also du hast ja gesagt, ihr handelt quasi, weil es in dem Land wenig Dollars gibt, mit dem man von außen einkaufen kann, nutzt ihr Kaffee, weil das eine wertvolle Ressource aus Äthiopien ist. Aber ihr werdet ja wohl kaum die Zulieferer mit Kaffee bezahlen. Also wie funktioniert das dahinter?
Ja, die Kaffee verkaufen wir in Deutschland und haben dann quasi wieder die Fremdwährung, wo wir, genau. Also man muss auch dazu sagen, dass es mal anders gestartet ist, als es jetzt inzwischen so ein bisschen ist. Inzwischen sind es mehr oder weniger so zwei parallele Geschäftszweige, die sich so gegenseitig immer mal wieder finanzieren. Also am Anfang haben wir tatsächlich gedacht, wir tauschen Ware gegen Ware, mehr oder weniger, also über Umwege, weil wir dachten, wir müssten erstmal die Leute vor Ort sensibilisieren, dass recycelte Kunststoffe wirklich auch einsetzbar sind. Da war am Anfang der Plan, dass wir hochqualitative recycelte Kunststoffe aus Deutschland nach Äthiopien bringen, um die dort in der lokalen Währung Birr zu verkaufen und dann mit den Birr quasi den Kaffee einzukaufen und in Deutschland wieder zu verkaufen. Das heißt, zwei Geschäftszweige, wo dann aber quasi am Ende in Deutschland das gesamte Geld in Euro wieder zur Verfügung steht. Inzwischen ist es aber eher so, dass wir dass wir mal in Vorleistung gehen müssen, zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit schon mal irgendwie dahin fliegen müssen und Personal bezahlen müssen, bevor wir da irgendwie Geld sehen. Und das Ganze eben finanziert haben durch den Kaffeeverkauf. Und andererseits ist es dann aber auch mal so, dass aus dem EZ-Bereich dann schon auch nochmal größere Summen kommen, die wir dann auch wiederum in den Ausbau unseres Kaffeegeschäftes geben können. Genau.
Ach, okay, ich glaube, dann habe ich es verstanden. Und dann habe ich noch die Frage, das klingt bei dir alles so total einfach. Du sagst, ach ja, dann haben wir das gemacht und dann haben wir das verstanden, dann haben wir mit denen zusammengearbeitet und dann haben wir dies und das und jenes gemacht. Was war denn aber die größte Herausforderung dabei? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man auch so viel macht, dass da bestimmt und in einem anderen Land, dass da bestimmt viele Sachen gar nicht so leicht herauszufinden sind.
Also die größte Herausforderung waren zwei Dinge. Einmal die Covid-Pandemie und dann der Bürgerkrieg in Äthiopien. Also beides hat uns deutlich nach hinten geworfen, sagen wir mal so. Aber also das war, glaube ich, gar nicht so richtig die Frage, die du gestellt hast. Also Netzwerke aufbauen ist eine große Stärke von uns tatsächlich. Das hat eigentlich schon sehr gut geklappt und daraus ergibt sich eben auch, dadurch, dass wir, sagen wir mal, keine Angst haben, Dinge einfach zu tun und wir auch ganz gut darin sind, sehr relativ schnell zu lernen, hat sich das dann alles irgendwie sogar so ganz gut ergeben. Das Ding ist, dass wir halt unseren Hauptverkaufszweig in Deutschland für den Kaffee im Bereich Büro-Kaffee hatten, was halt mit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie verhältnismäßige Probleme auf sich, also nach sich gezogen hat, weil einfach ja alle Leute im Homeoffice waren. Das hat man auch ganz deutlich bei uns in den Absatzzahlen gesehen. Aber wir hatten halt, also wir hatten wirklich schon recht große Kunden wie so Henkel oder Aktion Mensch oder auch Wildling-Schuhs und relativ bekannte Sachen. Ja, da war gerade bei den großen Sachen, war die Homeoffice-Pflicht einfach da. Und deswegen haben wir sind wir überhaupt jetzt den Lebensmitteleinzelhandel angegangen. Wir sind jetzt auch schon in einigen Rewes in der Region vertreten, Edeka etc. Und haben eben auch aufgrund unseres Verpackungskonzeptes da einen guten Ansatz gefunden, da reinzukommen. Wir wollten es eigentlich nicht, weil wir einfach nicht die 33. Marke im Regal sein wollten, aber haben dann auch überlegt, okay, das bietet schon auch nochmal einen Mehrwert, was wir da machen, auch dem Kunden, der Kundin, dem Kunden im Supermarkt. Und genau, der Bürgerkrieg in Äthiopien hat unsere EZ auf jeden Fall stark verzögert. Da hatten wir eigentlich schon vor längerer Zeit eigentlich schon auch einen deutschen Investor, der bereit war, da in das ganze Projekt rein zu investieren und die PET-Anlage zum Laufen zu bringen. Dann ist aber der Krieg nochmal weiter eskaliert. Also wir waren tatsächlich zum Zeitpunkt, wo der schon war, waren wir vor Ort und haben eine Machbarkeitsstudie zu dem Thema geschrieben und haben eben dann einen Finanz- und Businessplan aufgestellt und haben das äthiopischen Investoren vorgestellt, die da sehr offen für waren und haben auch hatten zu dem Zeitpunkt dann eben auch einen deutschen Investor gefunden, der das machen wollte, der sich dann aber aufgrund der Bürgerkriegsthematik wieder zurückgezogen hatte. Jetzt ist es möglicherweise so, dass es seit Anfang des Jahres wieder ein bisschen ruhiger geworden ist und wir auch so Absicherungen der Bundesrepublik gefunden haben, die einfach auch gegen politische Risiken versichern. Das heißt, ja, wenn eben aufgrund von Krieg da die Investition scheitert, dann springt die Bundesrepublik Deutschland ein und ersetzt dem deutschen Investor sein Geld, was eine sehr, sehr coole Sache ist.
Was plant ihr denn für die Zukunft? Also das würde mich nochmal interessieren. Also ihr seid ja wirklich so absolute ExpertInnen da wirklich in diesem Kunststoffbereich. Ich meine, ich könnte mir da auch vorstellen, dass natürlich auch andere AnbieterInnen von Kaffee auf euch zukommen vielleicht mal und fragen, also könnt ihr uns da auch irgendwie unterstützen und weil ihr da einfach so einen Schritt weiter seid, also mit den Verpackungen beispielsweise. Was plant ihr für die Zukunft? Also gibt es ein zweites Café, vielleicht in einer anderen Stadt, gibt es ein zweites Café in Köln oder sagt ihr erstmal, okay, jetzt erstmal wieder alles ins Laufen bringen, du hast es gesagt, mit dem Lebensmitteleinzelhandel, dass ihr da jetzt ein bisschen vertreten seid. Die KundInnen, die ihr schon hattet, die BürokundInnen, sind die wieder dabei? Habt ihr neue gewonnen? Also ist da was absehbar? Kannst du da was verraten?
Ja, also das ist, es geht auf jeden Fall massiv wieder los. Das ist sehr, sehr schön. Also wir haben jetzt gerade die Köln-Messe mit der ersten Ladung Kaffee versorgt, also die Aramark. Warner beispielsweise hat jetzt auch unseren Kaffee, also zumindest mal probeweise reingenommen. Solche Anfragen kommen jetzt einfach automatisch auf uns zu. Und genau, im Lebensmitteleinzelhandel wollen wir natürlich idealerweise unseren Kaffee eben auch national ausspielen. Momentan sind wir in den Regionen Mitte und West ein bisschen vertreten. Also das heißt so Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen und Umgebung und eben aber auch Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, solche, also so die Region. Ja, wir sehen schon auch, dass eben das nicht nur in unserer Region Relevanz hat. Also das ist ja dieses, also Specialty Coffee im Supermarktregal. Hat immer viel mit Regionalität zu tun. Das heißt, regionale Röster stehen, wenn es überhaupt solchen Kaffee im Markt gibt, sind das meistens immer irgendwie regionale Röster. Und wir haben aber eben dann ja als Ziel, dass wir dann als nationale Marke eben national eben auch in Deutschland vertreten sein wollen. Und im EZ-Bereich zeigt es sich auch schon, dass wir quasi auch von anderen Ländern angesprochen werden, auch im afrikanischen Kontinent. Unter anderem eben von der Elfenbeinküste gibt es eine Anfrage für auch ein PET-Recycling-Projekt. Ja, da ist einfach auch die Verbindung mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit recht eng und auch mit dem BMZ. Da waren sich diverse andere Projekte.
Das klingt viel und klingt auch nach großer Herausforderung. Ich glaube, wir hatten es noch gar nicht besprochen. Wie viele Leute seid ihr denn überhaupt? Also wenn ihr das Café habt und sozusagen die Firma, wie viele Menschen handelt es sich denn bei euch, die für euch sozusagen arbeiten?
Also tatsächliche Mitarbeitendenzahl ist so um die 15, die aber nicht alle in Vollzeit bei uns arbeiten.
Das heißt aber, es gibt da wahrscheinlich auch Luft nach oben, was die Projekte anbelangt bei euch und wenn es so weitergeht, eben auch so. Aber das vielleicht nochmal ganz kurz, ich hatte ja eben nochmal gefragt, kannst du dir auch vorstellen, dass ihr andere beratet, also sozusagen andere Kaffeefirmen, die jetzt, also du hattest auch vorhin schon mal Solino angesprochen, aus dem Grund spreche ich sie auch nochmal an, die ja auch praktisch dann Kaffee aus Äthiopien anbieten. Es gibt auch noch andere Anbieter, die ich jetzt nicht alle nennen möchte, aber kommen die dann auf euch auch vielleicht mal zu und sagen, Mensch, können wir da nicht was zusammen machen?
Es gibt Anfragen für den Einkauf von Rohkaffee tatsächlich. Jetzt sagen wir mal so, wenn die, also die Verpackungskonzepte, die stehen ja jetzt schon. Also da müssen, also ich sage das jetzt auch einfach nochmal sehr öffentlich. Wir wollen gerne auch in dem Bereich kopiert werden. Genau, es gibt eben für die Flaschen kann man sich anmelden für den Milch-Mehrweg-Pool, wenn da jemand Interesse dran hat. Die Packungen kommen von Pakiro. Die haben das zusammen mit der Interzero entwickelt. Und genau, je mehr Leute sowas nutzen, desto besser ist das Ganze. Und ja, also das Ding ist, aber es gibt auch nicht nur eine einzige, also ja, es gibt, ja, wir haben uns da schon viel Gedanken gemacht und viel analysiert und so, deswegen sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass unser Verpackungskonzept das Beste auf dem Markt ist. Aber es gibt durchaus auch noch andere Alternativen. Es gibt ja durchaus irgendwie zum Beispiel den Ansatz, aus nachwachsenden Rohstoffen die Verpackung zu gestalten. Ich will diesen Ansätzen eben auch nicht die Legitimität absprechen einfach. Also ich habe eine andere Meinung dazu, weil es eben nicht recycelbar ist und diese Verpackungen werden hauptsächlich verbrannt, aber darf nicht vernachlässigt werden, eben, dass eben kein Rohöl dafür eingesetzt wird. Und wir haben halt einen anderen Schwerpunkt gelegt. Wir haben halt gesagt, okay, die Ressourcen, die halt da sind, die müssen wir also so gut wie möglich nutzen, eben entweder durch Mehrweg oder durch eine möglichst gute Recycelbarkeit. Aber es gibt tatsächlich. Also wenn jemand auf uns zukommen sollte, dann sind wir sehr, sehr gerne bereit, auch dazu ein bisschen was zu erzählen. Das ist aber noch kein Geschäftszweig, den wir verfolgen.
Ich hatte schon gleich die Idee, Kaffee in Kokosnussschalen irgendwie, das wäre vielleicht auch in Zukunft was oder so, irgendwas, was übrig bleibt, was ohnehin da ist, eben auch so, und dann gibt es vielleicht da neue Möglichkeiten, aber wer weiß, was da noch alles so kommt. Ich schaue zu Friederike und habe auch so ein bisschen auf die Uhr geachtet. War total spannend mit dir, Carly. Vielen Dank an dich. Hat echt Spaß gemacht und vor allem, ich muss wirklich sagen, also was Chemie anbelangt und so, da soll ich vielleicht noch mal ein bisschen nachschauen, was da alles möglich ist, wirklich total spannend. Was mich da sehr am Ende nochmal interessieren würde, weil das hatte ich jetzt eben nicht gefragt, gibt es denn da irgendwie Patente oder wie ist denn das geregelt dann jetzt bei den Packungen? Jetzt muss ich mal auf die Packung kommen, auf Verpackungskonzepte, gibt es da Patente, die ihr dann angemeldet habt oder ist das alles frei und offen? Also können andere aussagen?
Das ist alles frei und offen. Also interessanterweise, es gibt einen anderen Kaffeeanbieter, der auch der quasi ein Aromaventil in die Deckel eingebaut hat, was aber auch so ein bisschen, sag ich mal, aus Unwissenheit passiert ist, weil also diese Milchflaschen, die haben eine, da sind die Deckel, diese Twist-off-Deckel im Endeffekt schon das Aromaventil, weil die nicht hundertprozentig dicht sind. Das sind, wenn man da oben drauf drückt, dann kennt man das ja von diesen Konservendeckeln oder von eben auch von den Milchflaschen, dass die sich nicht eindrücken lassen. Und wenn man die aufmacht, dann macht das so ein Geräusch. Und das ist deswegen weil halt quasi ein Unterdruck darauf ist, weil die Flaschen heiß abgefüllt und verschlossen werden. Und nur mit diesem Unterdruck drauf sind die Flaschen 100% dicht. Fehlt dieser Unterdruck, ist ein theoretischer Austausch möglich. Beim Kaffee ist es aber so, also das Aromaventil ist überhaupt deswegen erst nötig, weil der Kaffee nach dem Röstprozess CO2 ausgast, der beim Prozess entstanden ist und das auch mit der Zeit tut. Das heißt, eine Kaffeeverpackung würde sich eben auch blähen und im schlimmsten Fall platzen, wenn es irgendwie keine Möglichkeit gäbe, dass das CO2 da rausgeht. Bei der Flasche ist es so, dass eben das CO2 aus diesem Twist-off-Deckel entweichen kann, weil es eben nicht hundertprozentig dicht ist. Gleichzeitig sorgt der Überdruck aber auch dafür, dass kein Sauerstoff in die Flasche gelangt. Da haben wir eben auch Langzeitversuche gemacht und festgestellt, dass die Kaffeequalität in diesen Flaschen sehr gut erhalten bleibt tatsächlich.
Stark. Danke auch für den Physikunterricht noch, Physik und Chemie, für die Weiterbildung. Und wirklich total spannend. Wahnsinn. Also ich freue mich, dass es euch gibt und was ihr Tolles macht. Und drückt euch die Daumen ganz fest, dass das alles gut weiterläuft. Und ja, wir hoffen, dass wir euch dann irgendwann auch mal sehen können, vielleicht in Köln. Und danke an alle ZuhörerInnen, die das hören. Und vielen Dank nochmal an dich, Carly. Liebe Grüße ans Team. Danke an dich, Friederike. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Also eine Sache hätte ich noch. Wir suchen tatsächlich aktuell ein bisschen Unterstützung, auch im Entwicklungszusammenarbeitsbereich. Wenn sich da jemand berufen fühlt, kann er oder sie sich gerne bei mir melden.
Schreibt uns oder Carly, genau. Also wenn ihr an uns euch ran oder rantreten wolltet oder an Carly, dann ihr findet ihn auf jeden Fall und Plastic to Beans. Dankeschön.
Danke euch.